Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielscher, 46 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft, Sport und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Heute ist Dr. Susanne Esche-Bälke mein Gast und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass sie da ist. Wir haben uns am Montag kennengelernt für dieses Podcast-Gespräch, haben am Mittwoch eine Veranstaltung moderiert und am Donnerstag war sie noch bei mir auf der Buchpremiere. Es war quasi unsere Woche und wir haben ganz, ganz viel geredet. In diesem Gespräch geht es vor allem natürlich um Frauengesundheit. Dr. Susanne Esche-Bälke hat schon 2020 ein Buch geschrieben über die Wechseljahre. Es heißt Midlife Care. Damit war sie eine der ersten, die sich mit dem Thema wirklich befasst haben. Also eine echte Vorreiterin. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie es ihr selber in dieser Lebensphase geht. Susanne ist sehr wichtig, auch zu teilen, was Ärztinnen denken. Denn das Verhältnis zwischen Ärztinnen und Patientinnen ist schon noch sehr von einem Gefälle geprägt und sie sprach von den Halbgöttern in Weiß und ist aber der Überzeugung, dass wenn man sich öffnet, ganz neue Dinge entstehen. Willkommen im Club, das geht mir ganz genauso. Also ganz viel Spaß euch beim Gespräch mit Dr. Susanne Esche-Bälke. Ich freue mich, Dr. Susanne Esche-Bälke ist heute bei mir zu Gast. Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr.
Ja, ich freue mich über die Einladung. Vielen, vielen Dank. Schön.
Du bist Allgemeinmedizinerin. Da kommen wir gleich noch drauf. Was mich erstmal interessieren würde am Anfang jedes Gesprächs, wie war dein 50. Geburtstag für dich? Wie bist du drauf zugegangen? Wie hast du den Tag verlebt? Wie ging es dir damit?
Oh, wunderbar. Mein 50. Geburtstag war ein riesengroßes Geschenk. Es waren die Ingredienzien, die mich glücklich machen. Es war in Italien im Cilento, gehört ja jetzt auch zu den Blue Zones, also so ist das da auch auf einem wunderschönen Landgut einer Frau, die 10 Jahre älter ist als ich, die mittlerweile eine Freundin geworden ist, sehr abgeschieden und ich hatte meine allerengsten Freunde dabei aus verschiedenen Städten und auch zwei meiner römischen Freundinnen, wo ich mal leben durfte und ich habe mich super gut gefühlt, ich hatte mich ein bisschen vorbereitet auf den Geburtstag und hatte so mit meiner Freundin schönes Essen zusammengestellt und alle sind angereist, meine Kinder waren da und ich war wahnsinnig glücklich und wir haben dann auch so eine Tour mit zwei Booten gemacht, sind dann noch so auf dem Rückweg in den Mistral gekommen, hatten dann noch einen Motorschaden und wahnsinnig Welle und ich habe gedacht, Wahnsinn, wenn wir jetzt hier alle über Bord gehen, was für ein krachender 50. Aber es war dann auch noch richtig aufregend. Aber sowas schweißt eine Gruppe dann ja auch nochmal zusammen. Und dann haben wir abends nochmal zusammen gekocht. Und mein Mann hat mir einen riesengroßen Wunsch erfüllt und hat mir einen 50 Jahre alten Cinquecento geschenkt, den ich mir immer gewünscht habe.
Wie schön.
Die Frauen waren begeistert und die Männer waren etwas verschnupft, weil natürlich jetzt die Messlatte etwas hochhing. Und später gab es auch irre viel Streit um dieses Auto, weil in Berlin war der völlig untauglich und die 10 Mal, wo ich den gefahren bin, war der 8 Mal kaputt, inklusive Kabelbrand. Also solche Geschenke wird mein Mann wahrscheinlich nicht mehr machen. Da habe ich dann auch gemerkt, dass ich auch jetzt 50 bin, weil so ein Auto passt überhaupt nicht mehr in meinen Alltag rein. Das war irgendwie so eine romantische Vorstellung, mit so einem Auto nochmal durch Italien zu fahren, aber der ist wahnsinnig unbequem. Aber an dem Tag passte das alles und es war wirklich sehr, sehr schön.
Und als das alles so vorbei war, wie ging es dir dann? Also als du wirklich 50 warst, so im Alltag?
Ja, also ich muss sagen, ich hatte so meine Krise, auf die du vielleicht auch hinaus möchtest, wie so meine Wechseljahre angefangen haben oder wie überhaupt dieses Älterwerden ist. Ich hatte schon vorher meine Erfahrung gemacht und dieser 50. Geburtstag, der lag so so in einer sehr glücklichen Zeit dazwischen, muss ich sagen. Mhm. Ich hatte mir mal vorgenommen, fast ein Jahr keinen Alkohol zu trinken. Also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig viel, ich trinke gerne einen Wein, aber ich war vorher bei meinen Freundinnen in Italien und wir hatten 3 Tage, 3 Feste und dann habe ich mir vorgenommen, bis zu meinem 50. werde ich mal keinen Alkohol trinken und ich war so richtig schwungvoll und alles lief gut und wie gesagt, hatte ich auch schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie es ist, wenn ich mich verändere. Mhm. Und das fing bei mir relativ früh an, nämlich schon mit Anfang 40. Da sind wir gerade aus Italien zurück nach Deutschland gezogen. Ich habe in meiner alten Klinik wieder angefangen zu arbeiten im Schichtdienst und meine Kinder waren noch recht klein. Die mussten wieder umgeschult werden. Wir haben ein altes Haus renoviert. Also es war viel zu viel los, als dass das für mich alleine so händelbar gewesen wäre. Aber ich habe natürlich weitergemacht und gedacht, ich habe so die Kraft der Unerschütterlichen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich richtig depressiv geworden bin. Ich konnte mich nach dem Dienst nur noch aufs Bett legen und habe immer aus dem Fenster geguckt, wie die Blätter von den Bäumen fallen. Und da ich mich sonst eigentlich als sehr energetisch sehe, war das eine völlig neue Situation. Ich habe nachts ein bisschen geschwitzt, ich hatte ein bisschen Gelenkschmerzen und ich hatte eine unheimliche Erschöpfung in mir. Und das passt natürlich nicht zu jemandem, der 7 Dienste in der Notaufnahme machen soll und noch 3 kleine Kinder zu Hause hat. Und dann bin ich zu meinem Betriebsarzt gegangen, weil ich dachte, naja gut, der kennt mich, der weiß, wie ich sonst bin und der hat überhaupt nichts für mich getan. Ich habe gedacht, ich habe eine schwere Erkrankung, Nachtschweiß und Gelenkschmerzen kann auch heißen, man hat Rheuma oder noch was Schlimmeres und dann diese Müdigkeit dazu. Also ich war wirklich total besorgt, mich hat das richtig kalt erwischt und der hat dann gesagt, ja, das ist vielleicht alles ein bisschen viel, ich soll in 6 Wochen mal zum Blutabnehmen kommen und ich weiß noch, dass ich dem eine richtige Wutmail geschickt habe, weil ich mich so gar nicht gesehen gefühlt habe. Und dann habe ich mir selbst Laborwerte im Krankenhaus organisiert und habe gesehen, dass meine Schilddrüse plötzlich eine Unterfunktion gezeigt hat. Mhm. Und natürlich, wenn ich mich heute mit dem Wissen, das ich jetzt habe, aus der Hormonbrille lesen würde, Schichtarbeit hat mir meinen Schlaf zerhackt, nach Rom ins Hamburger Nieselwetter, ich hatte nicht genug Vitamin D, meine Schilddrüse hat die Notbremse gezogen und auch meine Hormone fingen an, sich zu verändern aufgrund dieser Stresssituation. Mhm. Ich habe mich dann mehr oder weniger ein bisschen versucht, selber einzustellen, habe dann auch Schilddrüsenmedikamente genommen. Und eigentlich war das der Beginn meiner Reise in die Welt der Hormone, wo ich dachte, ich bin schon eine gut ausgebildete Ärztin und war total erstaunt, dass ich so wenig darüber wusste und bin in der Zeit dann zu einem Kollegen von mir gegangen, einem älteren Internisten. Und der hat mich erstmal gefragt, wie geht es dir? Und hat mir ein Buch von Italien auf den Tisch gelegt und habe ich mich sofort in Tränen aufgelöst. Mhm. Und dann hat er gesagt, du hast Heimweh, das ist so eine große Lebensveränderung und die kostet dich auch Kraft. Und dann hat er mich durchgecheckt, Ultraschall gemacht, also eine richtig ordentliche Diagnostik, hat gesehen, dass ich auch Epstein-Barr-Virus hatte. Also hat wirklich alles rausgefunden, was wichtig für mich war und hat mich dann mit den Worten entlassen, wer so lebt wie wir, sollte meditieren. Mhm. Und weil der so ein guter Schulmediziner war, hat das bei mir im Kopf so resoniert. Und in der Zeit habe ich so wahnsinnig viel gelernt und ich habe dann tatsächlich auch angefangen, diese Achtsamkeitsausbildung zu machen, weil ich dachte, Stress spielt auch eine ganz große Rolle. Mhm. Also ich bin schon recht früh gezwungen worden, so meine Hausaufgaben ein bisschen zu machen. Mhm.
Mhm. Vielleicht kannst du nochmal erklären, warum Meditation für Menschen wie uns, ich zähle mich jetzt einfach mal dazu, so wichtig ist.
Ja, also ich habe erst diesen 8-Wochen-Kurs gemacht, das nennt sich MBSR, Stressreduktion durch Achtsamkeit, wo man sehr viel über Stress erfährt und auch über die Physiologie und Pathophysiologie des Stresses, was Cortisol mit unserem Körper macht, mit dem Immunsystem macht. Und damals, das ist ja jetzt auch schon über 10 Jahre her, war die Welt vielleicht noch gar nicht so schnell. Ich habe das Gefühl, die ist immer schneller geworden durch vieles, durch unser 24-7 oder vielleicht war mein Leben noch nicht so schnell, wie es heute ist. Mhm. Ich wusste nur damals für mich, dass es ein Weg ist, Kontakt mit mir aufzunehmen. Es hat mich fasziniert, obwohl ich ja noch gar nicht wusste, was mich da erwartet. Ich hatte vorher nicht meditiert, ich hatte schon Yoga gemacht und auch mal Pilates, aber so dieses Atmen, Innehalten, den Raum dazwischen wahrnehmen. Und in dieser Ausbildung habe ich auch viele Menschen kennengelernt, die teilweise schon mehr Erfahrung mit Meditation hatten. Mhm. voneinander zu lernen und auch das kommt ja aus der Mind-Body-Medizin, einen Kontakt zu seinem Körper wiederzufinden in sehr anstrengenden, überfordernden Zeiten, reinzuhören, wie geht es mir? Und das möglichst ohne Wertung. Nicht zu sagen, um Gottes Willen, ich bin so gestresst, ich habe Kopfschmerzen, das muss alles weg, sondern fast mit so einer Neugier zu sagen, oh, das ist ja interessant, jetzt habe ich richtig Magengrummeln und mein Ohr rauscht auch ein bisschen. Wie fühlt sich das denn an? Ich spüre dem mal nach. Und aus welcher Situation kommt das heraus? Also wirklich sich so ein bisschen unter dem Mikroskop anzugucken mit so einer Offenheit.
Wenn man so viel Stress hat und so viel auf der To-Do-Liste und dann kommt die Meditation noch oben drauf, dann kann sich das nach Druck anfühlen. Was würdest du sagen, ist ein leichter Zugang, ein leichter erster Schritt, den man tun kann in die richtige Richtung?
Du hast absolut recht. Also Stressreduktion führt zu Anfang zu irrsinnigem Stress, weil in dieser Ausbildung, auch in diesem Kurs, kriegst du Hausaufgaben. Man soll sich jeden Tag eine Dreiviertelstunde mit sich beschäftigen. Das sind wir ja so gar nicht gewohnt, das regelmäßig zu machen. Ich denke, dir wird es vielleicht ähnlich gehen. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal anzunehmen, dass wir alle oder dass ich selbst und wir eine Verletzlichkeit in uns haben und dass wir das eingestehen dürfen. Und das vielleicht auch wertfrei zu sagen, heute geht es nicht gut. Heute ist ein Tag, wo ich das nicht schaffen kann. Und irgendwann kommt man vielleicht dahinter, wo man sagt, auch nicht schaffen möchte. Ja, also vielleicht seine inneren Landkarten ein bisschen zu regulieren und zu sagen, ich mache das, was möglich ist, aber nicht das, was ich oder mein Unterbewusstsein oder meine Erziehung oder was immer von mir permanent erwartet, sondern ich gucke da mal hin, was möglich ist.
Und wie hast du das ganz praktisch gemacht? Hast du dich hingesetzt, deine Termine aufgeschrieben, irgendwie alles versucht zu ordnen, geguckt, was kann weg?
Also ja, herrlich, dazu bin ich viel zu chaotisch. Ich bin eigentlich, laufe ich immer auf alles los und dann buddel ich mich durch alles durch und dann geht das irgendwie. Und diese hormonelle Veränderung, würde ich mal sagen, so diese Mitte des Lebens, da lässt man eben auch Kraft, weil der Körper und weil sich alles verändert. Und spätestens dann ist es super, super wichtig, irgendein Tool für sich zu entwickeln, wo man auch wieder Kraft reinkriegt. Also ich sage meinen Patienten immer, denen gebe ich eine kleine Hausaufgabe und ich sage, denkt mal an euer Energiekonto. Unser Bankkonto haben wir so ganz gut im Griff oder auch nicht, aber da wissen wir meistens, was wir uns noch leisten können. Aber die wenigsten haben ein Energiekonto und ich frage mal, was nährt euch? Und ich habe mir einfach vorgenommen, mehr Dinge zu machen, die mich selbst in Verbindung mit mir bringen, die mich nähren. Und die vielleicht auch oft nicht zielgerichtet sind, sondern die mich einen kurzen Moment in Flow bringen. Weil im Flow ist man ja nicht zielgerichtet. Da macht man nichts, damit man dafür Geld kriegt oder damit man irgendeine Deadline einhält. Sondern in dem Moment ist man einfach mit sich selbst verbunden. Und das kann ein kurzes Atmen sein und zu spüren, dass auf einmal ein kleiner Moment der Ruhe da ist. Oder bei mir ist das zum Beispiel was Kreatives machen.
Was machst du? Malen.
Ich male, ja.
Was malst du am liebsten?
Ich male große, farbige Bilder in Acryl oder in Öl.
Toll. Ja. Das ist schön.
Das steht auch auf meiner Bucketlist, dem mehr Raum zu geben.
Zimmer oder?
Also das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Ich wollte auch mal Kunst studieren, das habe ich mich aber, glaube ich, nicht getraut. Und habe so das ganze Material da, habe so einen roten Hochzeitsschrank, da ist das alles drin und da wird das dann immer mal wieder rausgeholt. Aber dazu kommt man natürlich nicht immer. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich festgestellt habe, in einer Phase, wo ich mal sehr angestrengt war, bin ich mit Larissa Bertoscuni nach Italien gefahren. Die hat so einen Malkurs gemacht und die kannte ich von früher. Und da habe ich festgestellt, da habe ich was vergessen. Also ich glaube, jeder in uns trägt auch so in uns etwas, was er vergessen hat, was ihm Spaß gemacht hat. Ob das Schwimmen ist, Schlittschuhlaufen ist, irgendwie was häkeln, ich weiß es nicht. Also ich glaube, jeder hat was, wo er das schon mal gespürt hat. Und irgendwie vergessen wir diese Dinge. Und da ist mir das wieder so eingefallen, wie schön das ist. Wie ich mich mit mir verbinden kann.
Schön. Schön, dass du das wiedergefunden hast.
Ja, weil dieses aus dem Stress heraus sofort zu meditieren, das klappt natürlich auch nicht. Da muss man schon sehr erfahren sein. Und besonders in ruhigen Zeiten das regelmäßig machen, damit man das dann auch nutzen kann. Weil wenn das Leben einen so in die Waschmaschine steckt, dann kann man das nicht einfach rausziehen, sondern das lebt sehr von der Praxis, um die ich auch immer ringe. Ich habe auch ganz lange Phasen, wo ich das nicht mache, aber ich weiß, dass es mich belohnt, wenn ich da dranbleibe. Aber wer bleibt schon immer dran an allem, ja?
Ich wollte gerade sagen, inwieweit ist es denn auch normal, bestimmte Dinge durchzuziehen? Also das Meditieren oder sei es jetzt, weiß ich nicht, irgendein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel regelmäßig einzunehmen, ne? Also das ist zum Beispiel was, was mir total schwer fällt. Ich muss dann immer wieder so Pausen machen, weil ich denke, okay, ich brauche so ein Reset und mir ist irgendwie zu viel und dann irgendwann kommt wieder das oder mit Yoga machen oder wie auch immer. Es gibt manche Dinge, wo ich konsequent sein muss, sonst verliere ich es total. Also zum Beispiel, ja, sowas wie früher habe ich geraucht. Also und ich könnte niemals nur auf einer Party mal eine Zigarette rauchen. Weil dann würde ich sofort wieder 20 Zigaretten am Tag rauchen. So, ja, oder Süßigkeiten.
So, bin ich verheiratet.
Ah, okay, alles klar. Ja, ich rauche jetzt schon lange nicht mehr. Und habe auch gerade eine Phase, wo ich Gott sei Dank wieder nichts Süßes rauche, weil ich mich lang genug entwöhnt habe. Aber das sind so Sachen, wo ich merke, okay, das geht nur, wenn man es ganz oder gar nicht macht. Und es sind für mich halt Sachen, die auch total wichtig sind und wo ich einen großen Benefit sofort spüre, wenn ich das lasse. Also bei Zucker zum Beispiel. Aber Meditation steht schon so lange auf meinem Zettel. Und natürlich mache ich das immer mal wieder. Und ich habe auch eine Ausbildung als Yoga-Lehrerin. Schön. Und natürlich ist Meditation auch ein Teil davon. Mir ist das alles geläufig. Bin aber ehrlich gesagt beim Meditieren nie in so eine tägliche Praxis reingekommen. Mhm. Jetzt muss ich irgendwie gerade dran denken, dass wir im Urlaub in Paris waren und alle waren so locker und so laissez-faire und ich glaube, die meditieren auch nicht jeden Tag und dann rauchen sie doch mal eine Zigarette und die sahen aber alle total zufrieden und glücklich aus und das finde ich halt auch wahnsinnig wichtig, ne? Also, dass man Dinge auch einfach mal laufen lässt, ist für die Gesundheit mit Sicherheit auch sehr, sehr förderlich. Man muss nur herausfinden, was muss ich für mich wirklich konsequent umsetzen, damit ich nicht krank werde oder damit ich mich fit fühle.
Ja.
Und was denkst du?
Also ich denke, da würde ich vielleicht so tatsächlich in meine praktische Arbeit reingehen, weil die Patienten oder ich sage jetzt mal die Frauen, es geht ja jetzt um weibliche Medizin auch, die zu mir kommen, die sind ja in erster Linie erschöpft oder die haben ein Symptom, die kommen ja nicht und sagen, ich glaube, ich bin in den Wechseljahren mittlerweile mehr,
ja,
weil das Bewusstsein sich verändert. Aber ich habe einfach mit sehr, sehr vielen erschöpften Frauen zu tun. Und wenn man in so einem Mangel ist, dann haben die natürlich ein unheimliches Interesse herauszufinden, was können sie tun, damit es ihnen besser geht. Ja, und wenn du sagst, ach, eigentlich im Moment, ich meditiere gar nicht jeden Tag, das ist so, dann ist wahrscheinlich der Druck auch im Moment nicht da. Also ich weiß, wenn ich eine gute Phase habe, dann kann ich es auch laufen lassen. Aber ich weiß, dass ich sehr, sehr auf mein Nervensystem aufpassen muss, dass es nicht überreizt, weil ich einfach neugierig bin. Ich beschäftige mich mit vielen Dingen. Ich mache gerne viele Sachen gleichzeitig. Aber ich weiß, dass ich schnell an einen Punkt komme, weil ich auch sensibel bin, wo ich überreize. Und dann sagt mein Hirn richtig, es tilt. Und darum brauche ich bestimmte Tools und brauche eine gewisse Organisation da drumherum, damit ich halt nicht unausstehlich werde. Und das haben mir die Wechseljahre gezeigt, wie ich werde, wenn ich nicht diese Räume dazwischen für mich bekomme, zum Beispiel. Ja, und bei manchen ist es, dass die Nährstoffmangel haben, dass Menschen erschöpft sind, weil sie, die meisten meiner Patientinnen haben nicht genügend Vitamin D oder Vitamin B12. Das sind so die häufigsten Verdächtigen oder Frauen, die eine veränderte Periode haben mit starken Blutungen, die haben Eisenmangel, die haben eine Anämie, dann fühlen sie sich schlapp, dann kann man erstmal ausgleichen und aufbauen. Man macht natürlich erstmal die naheliegendsten Dinge nach einer guten Diagnostik und dann gucken wir uns die Hormone an. Ein Hormonmangel macht auch müde und schlapp und nimmt den Antrieb, kann depressiv machen. Und wenn das aber alles ausgeglichen ist, ich gucke immer körperlich, emotional und mental, wenn der Mensch halbwegs gut eingestellt ist, dann hat ein Mensch die Möglichkeit, so sein bestes Leben auch zu führen und dass da immer mal wie beim Tischbein mal eins zu kurz ist, ja. Aber das ist so der Sinn meiner Arbeit, diese drei Bereiche, auch wenn man sie nicht trennen kann, trotzdem ein bisschen getrennt anzuschauen. Und wenn körperlich alles ausgeglichen ist, dann kann man nochmal gucken, was ist emotional los? Ja? In welcher Lebensphase bist du gerade? Was ich finde, beim Arzt eigentlich nie gefragt wird, was ich dramatischen Missstand empfinde. Ja, wo lässt man da Energie? Was sind vielleicht für alte Muster, die es gilt zu überwinden? Also in der Lebensmitte kommt ja irre viel hoch. Wie gehen wir damit um? Ja, es sind ja auch viele emotionale Sachen oder mentale Dinge. Eben was für kleine Gewohnheiten kann ich mental in meinen Tag einbauen, damit es mir besser geht. Also ich glaube, es ist immer das, was einem fehlt und was einem dann auch gut tut. Und das macht man dann auch, ja. Wenn es alles einigermaßen gut läuft, ja, setzt sich wahrscheinlich keiner jeden Tag auf die Matte.
Mhm.
Froh sein, glücklich sein, Sinn haben. Ja, und wenn man das hat, wie du sagst, in Paris, ja, in der Bar sitzen, das Wetter ist vielleicht ganz gut, es ist lebendig, man hat netten Austausch mit Leuten. Vielleicht fehlt da gerade nichts.
Ja. Ja. Naja, das stimmt. Ja, das sah auch so aus, als ob da nichts fehlt. Das stimmt.
Da ist alles da. Dann geht's uns gut.
Ja. Werbung. Ich freue mich sehr, dass Olistic als Werbepartner an meiner Seite ist. Olistic, das ist ein Präparat, das unseren Haaren von innen gut tut. Wenn wir älter werden, wir kennen das, gibt es immer mehr Bad Hair Days. Das liegt daran, dass das Wachstum der Haare nicht mehr so gut funktioniert wie zuvor. Hormonelle Schwankungen in den Wechseljahren zum Beispiel können dafür verantwortlich sein, aber auch Stress und Umweltfaktoren. All diese Faktoren packt Olistic im wahrsten Sinne des Wortes bei der Wurzel und sorgt für mehr Haarwachstum und Haargesundheit. Speziell für Frauen ab 50 gibt es Olistic Next. Dieses Produkt ist speziell entwickelt worden, um die Langlebigkeit oder auch Longevity der Haare zu erhalten. Für ein gutes Resultat braucht es ein bisschen Zeit, denn das Haar wächst nur rund 1 cm pro Monat. Daher solltet ihr dem 3 bis 6 Monate Zeit geben für eine sichtbare Veränderung. Ich bin gerade in der Testphase und sehe schon erste Erfolge. Es ist ein bisschen verrückt, aber weltweit gibt es schon eine 250.000 zufriedene Kundinnen. Olistic Next ist 97% natürlich, 100% vegan, glutenfrei und ohne Gentechnik. Wenn ihr Olistic oder Olistic Next auch mal probieren möchtet, könnt ihr den Code 50UEBER50, die 50 jeweils als Ziffer, nutzen und bekommt 20% Rabatt auf die erste Bestellung. Sagt mir unbedingt Bescheid, ob ihr auch so zufrieden seid. Danke an meinen Werbepartner Olistic für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Du bist ja zu den Hormonen gekommen, jetzt auch über deine persönliche Geschichte. Du bist keine Gynäkologin, du bist Allgemeinmedizinerin. Was mich total interessieren würde, ist, du sprichst auch darüber, dass Frauen in der Medizin anders behandelt werden als Männer. Ne? Es gibt ja den berühmten Gender Health Gap. Vielleicht kannst du deine Perspektive darauf mal ein bisschen beschreiben. Warum ist das überhaupt so? Und was gibt es für Strategien, dass sich diese Lücke schließen kann?
Ja. Ich bin da ja auch nicht hingekommen, weil ich dachte so, jetzt gucke ich mir die Hormone an. Natürlich habe ich habe eine sehr lange Ausbildung genießen dürfen. War auch nicht immer alles einfach mit, sowohl als Frau, vielleicht können wir da später auch nochmal drüber sprechen, als auch dann später als Mutter. Da habe ich die Hormone natürlich kennengelernt. Ich habe in meiner Kassenpraxis, die ich lange hatte, mit Insulin gearbeitet, mit Diabetikern gearbeitet, natürlich auch mit Schilddrüsenhormonen gearbeitet, aber die weiblichen Hormone haben da gar keine Rolle gespielt. Mhm. Und in der klassischen Schulmedizin, ich würde sagen, die Medizin ist großartig. Ja? Wenn du in Berlin irgendwie verunfallst oder einen Herzinfarkt hast, dann bist du ein paar Minuten im Krankenhaus. Also wir haben ja in Deutschland eine hervorragend funktionierende Notfallmedizin. Und ich habe lange Notfallmedizin gemacht. Das hat irgendwie funktioniert. Aber wenn man dann in den niedergelassenen Bereich geht, dann merkt man auf einmal, da hat diese Spezialisierung dazu geführt, dass das große Ganze, das Big Picture oft nicht mehr gesehen wird. Und das ist das, was Frauen passiert, wenn sie Gelenkschmerzen haben. Dann gehen sie zum Rheumatologen und dann werden vielleicht Rheumafaktoren bestimmt und dann kriegt sie vielleicht ein Medikament gegen Rheuma. Ja, und vielleicht war es aber der Hormonabfall, vielleicht war es der Östrogenmangel. Also ich denke, wir brauchen wieder viel mehr interdisziplinäre Ansätze, wo verschiedene Fachrichtungen für Frauen zusammenarbeiten. Es gibt den Gynäkologen und es gibt natürlich großartige Gynäkologen, die sich auch mit Hormonen und bioidentischen Hormonen und dem allen super auskennen. Aber das ist ja meiner Erfahrung nach noch die Minderheit.
Mhm.
Das hat ja auch Gründe, weil die Hormone sind so in Verruf geraten durch die Studien 2002, durch Hormone, die gar keine sind, sondern synthetische Stoffe, die zu Nebenwirkungen geführt haben. Also die Geschichte der Hormone ist ja mit sehr vielen Unwägbarkeiten belastet. Ja, das, was im Fleisch ist, ist ja auch kein Hormon, sondern das sind ich sag jetzt mal nicht im Biofleisch, ja, oder das, womit sich Bodybuilder dopen, all das haben die Menschen jahrzehntelang unter Hormonen verstanden. Das war was man überhaupt mit der Kneifzange nicht anfassen wollte. Mhm. Aber das hat ja nichts mit unseren eigenen, in uns wohnenden Hormonen zu tun. Mhm. Ja. Ich selbst habe auch die Pille genommen als Medizinstudentin und wusste gar nicht richtig, was das eigentlich in meinem Körper macht. Mhm. Das hat mir auch keiner richtig erzählt.
Nee,
ja, das war muss man schon mal sagen. Es hat mich noch nicht mal jemand gefragt, ob ich eine Blutgerinnungsstörung habe oder so. Ja, genau. Das wäre das Mindeste gewesen. Also darum denke ich, und auch, wir wissen einfach mittlerweile mehr. Da möchte ich die Medizin mal in Schutz nehmen, noch vor 30 Jahren. Heute hat man tolle MRT-Bilder von weiblichen Gehirnen und kann sagen, was ein Östrogenmangel, welche Bereiche im Gehirn sich verändern. Also einmal ist natürlich die Datenlage eine bessere, rein wissenschaftlich gesehen. Wir können Meditierende ins MRT packen und wissen, dass bestimmte Bereiche, die für die Angstwahrnehmung zuständig sind, sich verändern, wenn wir meditieren. Das sind Sachen, die der Volksweisheit wusste das schon immer, dass uns das gut tut. Aber jetzt können wir viele Dinge nachweisen. Und es ist eben einfach so, dass Frauen in der Medizin, die ganzen Laborwerte wurden mehr oder weniger die Grenzwerte an Männern abgemacht. Natürlich ist es schwieriger, an Frauen Studien zu machen, weil Frauen die sogenannte vierte Uhr haben, ja, mit ihrem weiblichen Zyklus. Ständig verändert sich da alles. Darum sind die Ergebnisse nicht so reproduzierbar. Wir sind viel zu sehr im Durcheinander aus wissenschaftlicher Sicht. Und da hat man sich dann Männer zu eigen genommen, ethisch gesehen. Wenn eine Frau schwanger ist, darf man mit ihr natürlich auch nichts ausprobieren. Also ich glaube auch aus Gründen der Vereinfachung hat man viel Männer genommen. Und Frauen hatten ja viele, viele Jahre auch gar keine Stimme. Das muss man ja auch mal sagen. Jetzt kämpfen wir eigentlich auch erst darum oder auch früher schon in den 68ern und auch was die Bewegung, Abtreibung, mein Körper gehört mir und so weiter. Aber das ist ja auch, sind ja auch feministische Themen, um die es da geht.
Absolut.
Und es geht auch um Themen, Frauen nehmen vielleicht mehr hin. Ich habe oft Patienten, die sagen, ja, mein Arzt hat mir das so gesagt und dann stand ich vor der Sprechstunde und habe geheult. Und dann werde ich richtig wütend und denke, da rufen wir jetzt zusammen an. Ja, das ist so mein Impuls, sich durchzusetzen. Und ich glaube auch, dass das Bild des Arztes und der Ärztin verändert sich. Früher waren das Götter in Weiß. Da gab es ein Rezept oder da gab es eine OP-Empfehlung. Wie viele Frauen haben frühzeitig ihre Gebärmutter verloren, weil es hieß, die brauchen sie jetzt nicht mehr. Oder so, ja. Also das sind ja auch alles Mythen und Glaubenssätze, die sich radikal verändern. Und heute wissen wir, wir sind keine kleinen Männer. Ich dosiere meine Patientin oft ganz anders, weil ich weiß, die haben viel feinstofflicheren Stoffwechsel. Ist ja klar, dass eine 50-Kilo-Frau vielleicht weniger Schmerzmittel braucht als ein 100-Kilo-Mann. Das liegt doch auf der Hand. Ja. Ja? Und da gibt es natürlich im Bereich der Gendermedizin immer mehr Forschung. Und die sind ja sowas von überfällig. Und ich versuche in meiner Arbeit, diese Welt der Hormone in die Arbeit eines Allgemeinarztes, der oft die erste Anlaufstelle ist, oder eines Internisten oder auch eines Orthopäden mit einzubeziehen, dass das genauso selbstverständlich wird, wie den Blutzucker zu messen. Ja, das ist ja keine Luxusmedizin, sondern das sind ja Botenstoffe und die müssen wir ja viel mehr in unsere Idee von Gesundheit mit einbeziehen.
Ja, ist genauso relevant. Ne?
Also ja, und super relevant. Ja, ja. Und um 1900 hat eine Frau eine Lebenserwartung von 50 gehabt.
Ja.
Ja, wir werden ja toi 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 hoffentlich viel älter und wollen auch gesund älter werden und viele Möglichkeiten noch haben. Da spielen die Hormone halt eine riesengroße Rolle.
Du hast ja eine privatärztliche Praxis.
Und ich arbeite im Moment sehr, sehr viel online.
Und online, ja. Und was denkst du denn, was man insgesamt verändern könnte, damit sich nicht nur für Privatpatienten oder Leute, die sich eine Online-Sprechstunde leisten können, auch was verändert? Also was muss die Politik vielleicht auch machen? Was muss in den Krankenkassen geändert werden? Müssen die Ärzte untereinander mehr vernetzt werden? Was ist da so eine Idee, die du hast?
Also ich denke, erstmal muss es möglich sein, dass ein Arzt, ich habe ja auch sehr, sehr viele Jahre, Jahrzehnte kann ich schon sagen, in der ganz konventionellen Medizin, in der Klinik und in der Praxis gearbeitet. Und ich konnte einfach nicht mehr 50 Leute am Tag sehen. Ja, ich muss auch an meinen Energielevel denken, aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich so viele Patienten vorher gesehen habe, weil das Wissen fließt natürlich in meine Arbeit mit ein. Und ich denke, es muss absolut selbstverständlich sein für einen Arzt, dass er Laborwerte bestimmen darf. Die meisten nehmen noch Vitamin D als Privatleistung ab. Mhm. Das ist völlig irre. Ich hatte von der KV eine Leistungsprüfung und hatte wahnsinnige Angst, dass ich irrsinnig viel Geld zurückzahlen musste, weil ich eben auch viel Vitamin D verschrieben habe. Und dann gibt es da immer so Regularien, wann darf man was, wann muss man es dann selbst zurückbezahlen und so weiter. Und auch dieser absurde Zeitdruck, unter dem die Ärzte sind. Es sind so gut ausgebildete Menschen. Das ist so ein toller Beruf. Und wie kann es sein, dass man intelligenten Menschen so viel zumutet? Das ist doch ein Wunder, dass es überhaupt noch jemand machen will.
Ja,
wie willst du denn in einer 7-Minuten-Medizin, gut, manche kriegen nur ein Rezept, dann hast du für den nächsten vielleicht 14 Minuten, aber wir brauchen ja auch wieder Raum, um gute Medizin zu machen. Ja, und zu testen. Und ich gehöre zum Beispiel nicht zu den Ärzten, die sagen, sie müssen erstmal für 2000 Euro Labor machen.
Mhm.
Das bin ich nicht.
Mhm.
Ja, sondern ich denke, wir können erstmal mit was anfangen. Und für mich steht die Anamnese total im Vordergrund.
Mm.
Ich mache richtig Interviews mit meinen Patienten. Also ich mache richtig auch eine biografische Anamnese. Und da kann man so viel draus lesen. Also das liebe ich wirklich. Ja, dieses Detektivische dann zu gucken. Natürlich helfen uns die Laborwerte, aber viele Sachen kann man auch, was die Hormone angeht, an der Klinik auch schon abmachen. Natürlich validieren wir das dann mit Hormonen.
Klar.
Ja, also mit Testung. Aber wenn man gut hinhört, kann man fast alles rausfinden, wenn man die Zeit hat zu fragen. Und dann haben wir auch ein persönliches Profil eines Menschen, weil Medizin soll ja personalisiert sein. Und dann weiß ich ja, worauf ich achten muss, um jemanden in eine Gesundung zu bringen.
Und die PatientInnen haben dann natürlich auch direkt ein Vertrauensverhältnis zu dir. Aber ich finde, das ist auch nochmal so eine Sache. Ne? Man rennt manchmal so von Arzt zu Arzt und weiß gar nicht, wer hat denn jetzt recht. Und dann muss man in sich selber reinfühlen. Also es ist nicht leicht, jemanden zu finden, dem man wirklich vertrauen kann. Und dafür ist natürlich diese Arbeit, wirklich viel zu reden, essentiell.
So. Ja, und auch nochmal auf diese Kommunikation. Also ich glaube auch so empathisch zu sein und in Kommunikation zu gehen und sich wirklich zu verbinden, das war ja auch lange Zeit, das kann nicht jeder, ja, nicht jeder Hausarzt kann sich mit jedem Patienten verbinden. In der Notaufnahme geht das auch nur bedingt, obwohl ich finde, immer wenn jemand in Not ist, brauchen wir die Empathie. Und das kann auch ja nonverbal in wenigen Sekunden ablaufen. Aber da ist ja nicht der Blinddarm aus Zimmer 13, sondern da ist ja immer ein Mensch dahinter. Und das System muss uns die Möglichkeit geben, dieses wertvolle Gut, im Übrigen denke ich, ist das das Einzige, was die KI nicht ersetzen kann, ist Kommunikation und Empathie. Und das wird ein unschätzbarer Wert werden. Und da müssen wir uns zurückbesinnen. Ja, das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Dann sich auf Augenhöhe zu treffen. Ich muss natürlich aufgrund meiner Ausbildung auch das Ruder in die Hand nehmen. Ich kann jetzt nicht experimentieren oder mein Gegenüber experimentieren lassen. Es geht auch um Sicherheit, aber es geht auch um Aufgabenverteilung. Und als junge Ärztin habe ich mich oft total unter Druck gesetzt gefühlt von mir selbst, weil ich dachte, den muss ich jetzt irgendwie gesund machen und der hat einen Bluthochdruck und der hat schlechte Blutfettwert und jetzt muss der abnehmen und dies und jenes. Und ich war irgendwie total gestresst auch oft am Ende der Sprechstunde. Und wie soll ich das alles hinkriegen? Aber jetzt gehen wir in die Aufgabenverteilung. Das ist dein Part in diesem Ganzen. Schreib auch, wo du deine Energie lässt und wo du sie einsparen möchtest. Arbeite da dran. Mein Part ist ein anderer. Ja, also nicht mehr der Gott in Weiß sagt, was zu tun ist, sondern womit bist du bereit zu arbeiten?
Das ist ein Austausch.
Wie viel Zeit möchtest du einsetzen für deine Gesundheit? Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Ja, auch eine Hormontherapie kann immer nur ein Einstieg sein in eine gewisse fundamentale Veränderung des eigenen Lebens.
Ich finde den richtigen Zeitpunkt, also das ist ein gutes Stichwort, weil ich finde, es geht nicht immer alles. Ne? Also wenn du jetzt in einer hochstressigen Situation bist, kannst du nicht sagen, so und jetzt kümmere ich mich noch allumfassend um meine Gesundheit. Da ist die Zeit einfach gar nicht da und auch nicht die Kapazität. Von daher finde ich das schön, also wie ganzheitlich du an die Sache gehst und auch den Patienten dann mit in eine Verantwortung nimmst, weil ich finde, so in eine Selbstverantwortung zu gehen, auch als Patient, finde ich wahnsinnig wichtig, ehrlich gesagt, ne? Dass man nicht nur abgibt, weil das ermächtigt dich dann ja auch selbst. Und Selbstermächtigung und Kontrolle in gewisser Weise tragen ja dazu bei, gesund zu sein, oder?
Ja, und wir schaffen es ja anders gar nicht mehr. Wir leben in einer Zeit, wo noch nie so viele Menschen sich mit Gesundheit beschäftigt haben. Wir sehen das ja auch in den sozialen Medien. Also Gesundheit ist ja das Thema Nummer eins. Ja, Longevity, wie werden wir ganz jung, ganz alt? Und ich sag mal, in dieser Blase, in der wir uns ja auch ein Stück weit bewegen. Man denkt immer, jeder weiß schon alles, ja, aber da draußen wissen die Menschen eben noch ganz wenig. Mhm. Es kam noch nie einer zu mir und hat gesagt, Frau Doktor, können wir mal das mit der Langlebigkeit durchziehen, ja, sondern die kommen mit ganz pragmatischen Wünschen an ihre Gesundheit. Und ich denke, wir kriegen es ja gar nicht anders hin. Also wahnsinnig viele Menschen beschäftigen sich mit Gesundheit und Industrien beschäftigen sich mit, und die Menschen sind so krank wie nie. Die sind so ausgepowert wie nie. Die sind vom Stoffwechsel so schlecht drauf wie nie. Es wurden noch nie so viele Medikamente verschrieben.
Wirklich?
Ja, das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Der Diabetes ist auf Vormarsch, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Demenz, Depressionen, die ganzen mentalen Erkrankungen. Kinder haben schon Diabetes, ja, also weltweit gesehen sind die Menschen super krank, muss man sagen.
Und ja? wo ist der Zusammenhang? Warum?
Ja, so? Aber der Zusammenhang, das finde ich, ist ja das Absurde. Wir reden immer mehr über Gesundheit, aber praktisch in den Zahlen werden die Menschen einfach versorgt. Ja, die nehmen immer mehr Medikamente. Seit den 70er Jahren geht die Kurve da ganz nach oben, aber dadurch werden die ja nicht gesünder. Es wird ja irre viel verwaltet. Ich sage jetzt mal, was chronische Erkrankungen angeht. Natürlich, die Notfallmedizin ist großartig, ja, was wir alles operieren und austauschen können. Ein Wunder, das ist super, das funktioniert. Ja, Herzkatheter, also da retten wir wirklich Menschenleben mit. Aber was das Chronische angeht, die Überlebensstatistiken gehen in einigen Ländern schon wieder runter aufgrund der Diabetesraten und der Folgeerkrankungen. Ja, und da müssen wir ein Umdenken. Wir müssen mit den Patienten in Kommunikation treten und ihnen zeigen, wie sie selber auch Anreize liefern, wie sie gesünder werden können. Und ich denke auch, dieses überreizte Nervensystem, der Stress, die ganze Situation, in der wir leben, die Nachrichten, so vieles, wird überhaupt nicht in den Praxen kommuniziert, wie es den Menschen wirklich geht. Stress macht auch krank.
Ja, na klar. Nummer eins, oder?
Ja.
Also, oder
die WHO hat gesagt, die stressbedingten assoziierten Erkrankungen sind die Geißel des 21. Jahrhunderts. Mhm. Auch dahin zu gucken, ja. Jetzt kommen wir wieder zu den Hormonen, wie der Stress auch die Hormone sagt. Das sind alles Dinge, die weiß man. Und früher habe ich immer gesagt, es dauert so 10 bis 15 Jahre, bis die neue Wissenschaft so in den Praxen angekommen ist. Ich denke, so durch die sozialen Medien, durch die Digitalisierung geht das schneller, weil man mehr Menschen erreicht auch. Das ist auch eine wertvolle Arbeit. Denke ich, die man da leisten kann. Aber wir haben das so mit dem Vitamin D gesehen oder auch, als ich anfing, Schilddrüsen zu behandeln, Hashimoto, das hatten die wenigsten so auf dem Schirm. Jetzt da verändert sich das, ganz, ne? Viel. Jetzt kennt man das, nicht? Und so, ja, da gilt es wirklich, Lösungen zu finden.
Wie ist das bei dir persönlich? Du beschäftigst dich ja viel mit dem Älterwerden einfach aus beruflichen Gründen. Wie erlebst du das nur für dich? Was ist das für dich für ein Prozess, dieses Älterwerden?
Also ich bin gut mit älteren Menschen befreundet tatsächlich. In meiner Familie, mein Vater war so ein ganz typischer 68er in Berlin. Er ist Chirurg gewesen und kommt aus so einer Bildungsbürgerfamilie, wo alle schon sehr viel gelernt haben, studiert haben. Ich habe Großtanten, die sind 103 Jahre alt geworden. Mein Großvater ist mit 95 vom Fahrrad überfahren worden. Also wirklich, ich komme aus einer Familie, wo die Leute toi 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 väterlicherseits ganz alt geworden sind und ganz rüstig waren. Die haben aber auch sehr asketisch gelebt, muss man sagen. Ja, so, also mein Vater nicht, der war denn das Gegenteil, der war so die Protestbewegung gegen diese Familie, okay. So. Aber so meine Großeltern und auch so im Freundeskreis meiner Familie. Oder auch, ich habe im Ausland studiert, da habe ich dann auch im Alter meines Studiums Menschen, Frauen kennengelernt, die so alt waren wie ich und mit denen ich heute noch befreundet. Die sind halt jetzt auch 30 Jahre älter, sind jetzt um die 80, ja. So. Also ich habe sehr positive Beispiele von sehr rüstigen, dynamischen, aufgeschlossenen alten Menschen und hatte darum auch nie so gedacht, ach, wenn man so alt ist, gehört man so zum alten Eisen. Aber ich habe auch einen Beruf, in dem, wenn man so halbwegs am Puls der Zeit so bleibt, auch eher besser wird als alt.
Ja.
Ja, also das ist, denke ich, ein großer Schatz so. Und habe gedacht, eigentlich bin ich noch so ganz gut dabei. Und dann gab es aber vor 3 Jahren in meinem Leben so eine Wende, da ist nämlich mein Vater gestorben. Und obwohl die alle in dieser Familie so alt geworden sind, ist der viel zu früh gestorben. Und der ist ganz krank geworden und der hat nie ein Medikament genommen. Dann war der nach 5 Monaten tot. Und das alles passiert in der Pandemie und das passiert alles in Schweden. Da war ich auch sehr dankbar, dass ich die Online-Sprechstunde hatte, weil ich meine Patientin dann auch ein Stück weit mitnehmen konnte. Und ich habe das begleitet und der war auf einmal tot. Das war für mich ganz schlimm. Und der war auch gar nicht bereit dazu. Der hat noch, bis er 75 war, dort in einer kleinen Wortzentrale als Chirurg gearbeitet und hatte mir zu meinem Geburtstag noch einen alten Zirkuswagen geschenkt, den wir umgebaut haben. Also so mitten aus dem Leben gerissen. Und in derselben Zeit war die Pandemie. Ich bin im Nachhinein total dankbar, dass das in Schweden war, weil in Deutschland im Krankenhaus hätte ich ihn wahrscheinlich gar nicht mehr sehen dürfen. Ja. Und dann sind auch meine 3 Kinder gleichzeitig ausgezogen. Oh. Und das war auf einmal so, ich kam zurück nach Berlin in die Wohnung. 2 Kinder waren im Ausland. Ich habe 2 Zwillinge und 1 Sohn und die sind nur ein Jahr auseinander. Also ich habe 3 Kinder in 2 Jahren gekriegt. Und wir hatten immer so ein wahnsinnig tolles, enges, großes Familienleben mit all den Freunden und Eltern und Verwandten und meinem Bruder und seinem Partner, seinem Mann jetzt. Und auf einmal kam ich nach Hause in diese große Wohnung in Berlin und dachte so, die Familie in Schweden, meine Mutter ist dann auch nicht alleine in Schweden geblieben, sondern zurück nach Hamburg gekommen. Da war so die Heimat weg, dann waren meine Kinder im Ausland und mein Mann hat sich dann überlegt, er muss nochmal so einen tollen Job annehmen und war dann in der Woche auch noch weg. Also das hat uns auch fast die Ehe gekostet, weil ich mich total alleingelassen gefühlt habe. Ich habe gedacht so, jetzt ziehe ich hier 22, 23 Jahre Kinder groß, kümmere mich um alles, bin für meinen Vater da und im Endeffekt bin ich jetzt alleine hier. Und da war ich fix und fertig. Also muss ich wirklich sagen, das war so ein richtiger Einschnitt in meinem Leben, dass ich dachte, ja, jetzt bin ich plötzlich alt, weil was gibt's, was kommt denn da jetzt noch? Jetzt sind die alle irgendwie weg. Und das war natürlich ein riesengroßer Raum, der da entstanden ist. Obwohl ich meine Arbeit habe, die ich liebe, obwohl ich diese Kinder habe, die es ja auch noch gibt. Aber das war wahrscheinlich doch eine Art, ja, so Trauer, Depression, Anpassungsstörung, wie man es auch immer nennt, das war einfach zu viel. Und da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, nee, die Familie hat doch gar nicht das Methusalem-Gen, von denen sie immer gesprochen haben. Das kann auch plötzlich ganz schön schnell gehen. Und natürlich hat mein Vater seine Flamme von beiden Seiten angezündet und ist ja auch über 70 geworden, aber da war trotzdem das erste Mal so richtig das Bewusstsein, tja, noch 20 Jahre weiter, dann könnte ich da auch stehen, ja. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, weil ich dachte, es gibt noch so viel zu bereisen, zu tun und so weiter. Also das hat bei mir auch ausgelöst, dass ich auch sanfter mit mir sein möchte. Ich habe dann so meine ganze Familiengeschichte nochmal so durchventiliert. Was sind so die Glaubenssätze? War das wirklich alles immer so einfach, auch in meiner Ausbildung, wie ich gedacht habe? Ist mir vieles zugefallen oder musste ich auch sehr hart für alles arbeiten? Also ich denke, in der Lebensmitte kommen Themen hoch und durch die müssen wir alle durch. Warum hatte ich da so eine starke Bindung an meinen Vater? Warum hat mich das so erwischt? Wie ist das Verhältnis zu meiner Mutter? Wie entwickelt sich das? Also da war nochmal sehr, sehr, wie ist meine Ehe eigentlich, ja? Wie geht das jetzt alles weiter? Wie weit haben wir alles versorgt und diese riesen Karawane gut vorangetrieben? Was bleibt da jetzt übrig? Also es sind ja Fragen, die uns alle irgendwann umtreiben und die kamen alle auf einmal.
Krass. Was glaubst du, warum ist es so wichtig, diese alten Fragen vielleicht, auch das Verhältnis zu den Eltern, auch wenn jetzt ein Elternteil schon verstorben ist und so weiter, warum ist es so wichtig, genau hinzugucken und die Dinge zu bearbeiten, bevor man dann weitermacht? Es hörte sich ja richtig wie so eine Zäsur an und du hattest deine Arbeit zu tun, um dann wieder nach vorne blicken zu können. Warum ist das so wichtig?
Weil es natürlich ein Schritt in eine wirkliche innere Freiheit bedeutet, wenn du deine inneren Glaubenssätze überdenkst und auch nochmal hinguckst, wie bist du sozialisiert worden? Was ist die Erwartungshaltung, die du vielleicht auch oder die ich selber auch angenommen habe in der Familie? Ich war natürlich wie viele Frauen, wie viele Mütter, wie viele Menschen, die im Arbeitsleben steht. Eine Frau ist ja oft so die Kid-Substanz. Ich habe immer geguckt, dass es allen auch gut geht. Und wo ist meine Nicht-Rolle? Ja, wer bin ich, wenn ich nicht Mutter bin? Ich war auf einmal ja auch ganz wenig Tochter nur noch. Ja, ich meine, ich bin auch wirklich durch eine harte Zeit da durchgegangen, mit einem kranken Menschen, den zu begleiten. Trotzdem bin ich dankbar, dass ich das konnte, weil auch das, ich bin niemand, der wegläuft, ja, und schon gar nicht bei Menschen, die ich liebe. Also das hat mir das auch gezeigt, auch mal sich zu loben und zu sagen, ich bin dabei geblieben. Viele hätten das vielleicht gar nicht gekonnt. Ja, so. Oder auch zeitlich nicht gekonnt oder wie auch immer oder nicht machen wollen. Und mehr den Menschen zu sehen, der nicht rollenbehaftet ist. Wer bin ich, wenn ich nicht Ärztin bin? Wer bin ich, wenn ich nicht Mutter bin? Wenn ich nicht Tochter bin, nicht Ehefrau bin? Wer bin ich?
Ja. Und wer bist du?
Ja, ich bin jemand, der suchend ist. Ja. Und jemand, der lernt, sich selbst auch mehr zu verzeihen, vielleicht. Ja. Weil ich das bei anderen auch kann. Also weiter auf dem Weg zu gehen, offen zu bleiben, ja. Auch zu wissen, wieder Freude zu empfinden, auch wenn solche Dinge passieren, die auch zu suchen, diese Dinge zu kultivieren. Ja, Verbundenheit mit sich selbst und mit Menschen. Wovon, ja, einfach zu sehen, was nährt mich, herauszufinden, was nährt mich auch in diesen Zeiten.
Ich frage am Ende eigentlich immer nach Tipps für andere, aber ich glaube, wir können einfach die nehmen, die du dir selber gibst. Das sind ja die besten. Ich danke dir, dass du so offen gesprochen hast über deinen Weg in deiner Lebensmitte. Es war sehr bereichernd und sehr erhellend. Vielen Dank.
Ja, danke schön.
Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast und die Gespräche mit den Frauen gefallen oder sogar weiterhelfen, dann teilt doch 50 über 50 gerne. Ihr könnt auch ein paar Sternchen bei eurer Streaming-Plattform vergeben oder sogar einen Kommentar schreiben. Das hilft dabei, noch mehr Frauen zu erreichen, die auch von den Gesprächen profitieren können. Vielen Dank für eure Unterstützung.